Bei den Ankündigungen habe ich ja gemerkt, dass man nicht an das Konzert, nicht das Konzert, das in Lauenburg stattfinden wird, erinnert hat. Und deshalb mache ich das jetzt. Also am Freitag, dem 13. um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, findet in der Matthäusgemeinde in Lüneburg ein wirklich schönes Konzert. Mindestens letztes Mal war wirklich toll. Club 33, christlicher Sänger, wunderschöne Musik. Man kann einen Vorgeschmack für diejenigen, die Interesse daran haben, auf der Internetseite der Matthäusgemeinde bekommen. Ich habe da einige Fotos gepostet und auch, ich habe aufgenommen damals ein Lied. Man kann sich dieses Lied einfach mal anhören aus dem Live-Konzert. Dann habt ihr so ein bisschen einen Eindruck, was für ein Konzert das sein wird. Herzliche Einladung. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen da zu sehen. Heute, sagte schon Guido, ist der zweite Advent. In 16 Tagen feiern wir die Geburt Jesu. Gott hat Jesus zu uns geschickt, das ewige Licht in unsere Welt. Das ist der Grund, warum der ganze Monat eine besondere Atmosphäre atmet. Für viele Menschen ist Dezember der Abschluss eines langen Jahres, die Freude an den Feierlichkeiten, die Geschenke, die Freude der Kinder, für manche Glücklichen auch mal vielleicht das Ausgeben des Urlaubsgeldes. Die Christen haben vor allem aber das unglaublich wichtige Ereignis der Menschheitsgeschichte im Sinn. Unser Retter ist geboren. Der Sohn Gottes hat Menschengehalt angenommen und kam unter uns, um uns in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater und mit sich selbst zu bringen. Ich möchte für die Predigt beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für uns alle, die hier sitzen und Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern dürfen. Danke, dass du uns gezogen hast zu dir, Herr, in die Versammlung. Danke, dass deine Verheißung auch heute Morgen wahrhaftig ist, dass du mitten unter uns bist, dass deine Gegenwart Segen bedeutet, dass deine Gegenwart Freude bedeutet, dass deine Gegenwart Veränderung bedeutet, Zugriff des Heiligen Geistes auf unser Herz, auf unser Leben. Lieber Herr, hier sind wir offen für das, was du an unseren Herzen machen möchtest. Wir sagen dir Halleluja, lieber Herr, leite und führe du uns und segne du uns auch heute. Wir freuen uns auf dich, Herr. Wir freuen uns auf das Leben mit dir. Sei willkommen, lieber Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, sei willkommen unter uns. Amen. Der Text in Lukas 2, Abvers 8, versprüht regelrecht die Freude, die wir speziell im Monat Dezember intensiver als sonst erleben. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Herr, der Engel, sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Wie wunderbar! Friede soll eure Herzen erfüllen. Und die Herzen derer, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Das ist so was Wunderbares. Es wird nicht viel berichtet von dem, was dieser Engel gesagt hat und was die Engel gesungen haben. Aber diese Worte sind so gewichtig. Frieden soll die begleiten, die mit Jesus leben. Und die sind Gott wohlgefällig. Wunderbar, wunderbare Worte. Ist das Mikro okay? So? Mhm. Ja. Ein zweiter. Nein, ich fragte nur für euch. Ne? Ich kann das nicht beurteilen, wie das ist. Ne? Ein zweiter Text, den ich euch vorlesen möchte, steht im 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seine Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Jetzt ist ein bisschen zu viel, so irgendwie, vielleicht doch zu laut. Danke. Ja, von Veränderung, von Umgestaltung, von Umwandlung handelt die heutige Predigt. Wenn einer zu uns sagt, Mensch, du hast dich gar nicht verändert, freuen wir uns meistens. Das klingt wie ein Kompliment. Trifft das einigermaßen zu, bedeutet es, dass wir unauffälliger, irgendwie sanfter altern. Und das erfreut uns. Wie wäre aber diese Aussage in geistlicher Hinsicht? Habe ich mich in den letzten Jahren nicht verändert? Bin ich nur älter geworden, aber als Mensch irgendwie nicht reifer geworden? Bin ich womöglich stehen geblieben und nicht weiter gewachsen? Das Thema Veränderung, da gibt es Möglichkeiten und da gibt es Grenzen. Wie klingt dieses Wort in deinen Ohren? Was löst dieses Wort bei dir aus? Veränderung, ist die Sehnsucht nach Veränderung bei uns da? Oder bist du vielleicht müde geworden von den vielen Versuchen, dich zu ändern? Mein Verständnis von persönlicher Veränderung ist im Laufe der Jahre etwas anderes geworden. Dazu brauchte es einige, vielleicht herbe Enttäuschungen, aber letztlich bin ich doch dankbar für diese neue Einsicht. Gott geht es mehr um unsere Verwandlung als um unsere Veränderung. Eine Verwandlung, die Gott uns möglich macht. Sich selbst verändern zu wollen, kann etwas Unbarmherziges an sich haben. Menschen, die mit sich unzufrieden sind, setzen manchmal sehr massive Mittel ein, um sich zu verändern. In diesem Ändern steckt dann viel Härte und Ablehnung. Ich muss mich ändern, denn so wie ich bin, bin ich nicht gut. Ich muss doch meine Fehler endlich loswerden. Verwandlung ist etwas anderes als Veränderung. Verwandlung geht sanfter vor sich hin und ist geheimnisvoller. Sich selbst ändern zu wollen, kann auch mit Kontrolle zu tun haben. Ich entscheide, was ich in meinem Leben alles anderes werden soll. Und natürlich kann es auch mit Selbstkontrolle zusammenhängen. Irgendwann habe ich mich wieder im Griff. Eine Verwandlung kann ich nicht so gut kontrollieren, steuern oder messen. Während Veränderung viel mit Willenskraft zu tun hat, hat Verwandlung mehr damit zu tun, dass der Mensch einwilligt in das, was Gott tun möchte. Unter seinem Einfluss verwandeln wir uns. Unter dem Einfluss Gottes wächst und reift unser Leben zu dem, was Gott aus uns machen will. Es ist aber gar nicht mal so leicht, dieses Wachstum zu beschreiben. Wir lesen zum Beispiel einen Satz des Apostels Petrus im 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gnade und Erkenntnis. Petrus geht es hier offensichtlich um mehr um ein bestimmtes Verhalten als um die richtigen Grundsätze. Es geht ihm um einen wachsenden Blick auf Jesus und weil Gnade mit im Spiel ist, geht es auch um einen neuen Blick auf uns selbst. Wachstum und Reife haben sehr viel damit zu tun, wie wir Gott sehen und auch damit, wie wir uns selbst sehen. Ich möchte mit euch einige Verwandlungsbereiche anschauen, in denen das Wachstum und die Reife eines Christen erkennbar werden. Hier steht nicht im Vordergrund, was wir noch alles aus uns machen können, was wir noch alles aus uns herausholen können. Hier geht es um ein Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Punkt 1. Vollkommene Pflichterfüllung verwandelt sich in vollkommene Güte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tut das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Matthäus, Verse 43 bis 48. Oft habe ich diese Stelle gelesen und immer nur eins gehört. Gott ist vollkommen und ich muss auch genauso vollkommen sein. Wie konnte ich nur den Zusammenhang übersehen, durch den Jesus diese Vollkommenheit Gottes erklärt? Gott lässt seine Sonne auch über denen scheinen, die nichts von ihm wissen wollen. Er ist nicht gefangen in einem Schwarz-Weiß-Denken. Er ist großherzig und weitherzig. Sogar noch in dem Sünder sieht er immer auch das verirrte Kind. Wie viel Schmutz auch immer auf dem Leben eines Menschen liegt, Gott sieht durch diese Schmutzschicht hindurch. Seine Augen sehen immer das ursprüngliche Original. Vollkommenheit. Gottes Herz ist weit und wer von Gott, dem Vater, lernt, dessen Herz wird auch weit. Reife zeigt sich an der Güte, die von einem Menschen ausgeht. Es gibt viele Christen, die viel Richtiges über Liebe und Güte sagen können, aber man spürt sie nicht bei ihnen. Mit ihren Überzeugungen grenzen sie andere oft aus, statt eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Offenheit zu schaffen. Manche Christen sind ungenießbar wie ein saurer Apfel. Gott aber steht für Offenheit und Wohlwollen. Um im Bild der Reife zu bleiben, reif sind wir, wenn wir wie eine reife Frucht zu genießen sind. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, heißt es im Sprichwort. Wenn Gott, der Vater, voller Wohlwollen, Offenheit und Güte für jeden ist, dann auch seine Kinder. Reife heißt, genießbar werden. In dieser Weise sollen wir vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Punkt 2. Stolpersteine verwandeln sich in Bausteine. Zu Beginn meines Glaubens vor über 20 Jahren hätte ich nicht für möglich gehalten, dass so viele Stolpersteine meinen Weg kreuzen werden. In schöner Regelmäßigkeit tauchte immer wieder etwas auf, das mein Inneres aufwühlte, meine Zufriedenheit zerbröseln ließ oder meinen Hoffnungen einen Dämpfer verpasste. Ich hatte vermutet, meine Wirklichkeit würde von Gott etwas ausgepolstert werden. Heute denke ich, alles, was in meinem Leben auftauchte, einen Auftrag von Gott hatte und auch in Zukunft haben wird. Richard Bohr, das ist ein Theologe und Buchautor, schrieb einmal folgenden Satz: Die größte Verbündete Gottes ist die Wirklichkeit selbst. Auch Paulus scheint es so zu sehen. Im Römer 5, Verse 2 bis 5 steht: Wir haben eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Schwierigkeiten, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn wir in Schwierigkeit geraten, halten wir das schnell für ein meistens negatives Zeichen. Vielleicht ist ja Gott unzufrieden mit uns, weil wir nicht richtig glauben. Manchmal kann das durchaus der Fall sein. Und vielleicht sind die Schwierigkeiten ein Wink mit dem Zaunpfahl, damit ich mich ändere. Wie oft habe ich mich in solchen Momenten selbst verdächtigt? Kann es sein, dass diese Schwierigkeiten einen Auftrag haben, dass sie da sind, um uns stark zu machen? Und das hören wir oft, ne? Und wenn wir untereinander reden. Ganz oft haben wir diese Erklärung dafür. Schwierigkeiten, auf die wir treffen, sind oft mehr als bedauerliche Pannen. In Wirklichkeit sind sie die Voraussetzung, dass unsere Persönlichkeit reift und unser Glaube wächst. Das, was das gelebte Leben uns lehrt, können kein geistliches Buch, kein Glaubenskurs und keine Predigt leisten. Das gelebte Leben lässt uns wachsen. Meist fühlt sich das aber gar nicht so an. Johannes vom Kreuz, ein Mönch aus dem 16. Jahrhundert, sagte einmal, im Allgemeinen macht die Seele dann am meisten Fortschritte, wenn man am wenigsten dran denkt. Am häufigsten dann, wenn sie das Gefühl hat, sie verliert. Interessant. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, zu verlieren. Vielleicht bricht gerade etwas auf, was schon lange zu eng ist. Vielleicht zerbricht gerade etwas, damit Platz für Neues da ist. Vielleicht ist die alte Schale deines Glaubens zu eng, vielleicht die alte Schale deines Lebens oder deines Denkens. Kannst du glauben, dass Gott dich wachsen lässt gerade? Kannst du glauben, dass er das tut, weil er dich liebt und noch so viel mehr in dir sieht, was noch zum Vorschein kommen sollte? Und Punkt 3, Angst vor Fehlern verwandelt sich in Freude an Gott. Reife im Glauben hat auch damit zu tun, dass uns Jesus den religiösen Druck nimmt. Viele Christen leben mit der inneren Überzeugung, die Gebote halten, das ist die absolut zentrale in der Beziehung, das Zentrale in der Beziehung zu Gott. Wie ist es denn damit? Jesus war auf eine Hochzeit eingeladen und den Brautleuten ging der Wein aus. Jesus tut hier sein erstes Wunder und es hat eine wichtige Botschaft. Von dieser Begebenheit berichtet Johannes im Kapitel 2, Vers 6. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder etwa 100 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Dieses Wunder Jesu, die Verwandlung von Wasser zu Wein, hat eine starke Symbolkraft. Jesus benutzt hier Krüge, die man ausschließlich für die religiöse Reinigung gebrauchte. Die Reinheitsvorschriften der Juden besagten, man müsste sich zu bestimmten Anlässen die Hände waschen, um nicht unrein zu werden, daher um nicht in Ungnade bei Gott zu fallen. Diese Reinheitsvorschriften waren Ausdruck einer Gesetzlichkeit, in der viele Menschen damals lebten. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit steht für eine religiöse Einstellung, bei der man die Stärke der Gottesbeziehung abhängig macht von dem Einhalten äußerlicher Formen. Das heißt, die Beziehung zu Gott wird durch äußere Formen definiert, aber auch reduziert. Wer so lebt, merkt oft kaum, wie die Beziehung zu Gott mehr und mehr von Angst geprägt wird. Halte ich auch die Norm ein? Jesus verwandelt das Reinigungswasser dieser religiösen Krüge in Wein für ein Fest. Er verwandelt Gesetzlichkeit in Festfreude. Die Krüge symbolisieren die Angst. Die Angst vor Gott. Gesetzlichkeit führt zu Angst vor Gott. Der Wein aber steht für Freude. Dieser Wein steht für die Festfreude Gottes. Er steht für einen Gott, den wir genießen dürfen und der genossen werden will. Das ist der Kern des Glaubens. Die Freude Gottes an dir und deine Freude an Gott. Die Freude Gottes an dir und deine Freude an Gott. Für Menschen, die immer nur mit sich und ihrem fehlerlosen Leben beschäftigt sind und die dabei ihre Freude an Gott verloren haben, ist das eine überaus gute Nachricht. Ich denke, sagen zu können, dass ich die dunkle Welt der Gesetzlichkeit auch kennengelernt habe. Ich hatte auch in Rumänien die Zeit, von der ich euch auch berichtet habe, die mich auch hier sehr mitgenommen hat am Anfang meiner Zeit in Deutschland. Auch wenn man auf diesem Weg zu bemerkenswerten Leistungen kommt, eines fehlt, die echte Freude. Die Hauptverantwortung für meine Stellung vor Gott liegt immer bei mir und nicht bei Gott, wenn ich so lebe. Und in dem Maße, wie die Freude weicht, wächst die Angst. Gott will uns nicht zur Last werden, er will unsere Freude sein. Zusammenfassend können wir sagen, wir können nicht immer das Richtige tun, aber wir können immer das Wichtige tun, in Verbindung mit Gott bleiben. Hören wir doch noch einmal auf einen Vers, 2. Korinther 3,18, der von dieser verwandelnden Verbindung spricht. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Was sagt dieser Vers aus? Er sagt, du wirst das, was du anschaust. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes und wer vertrauensvoll auf ihn schaut, verwandelt sich. Erklären kann ich das mir selber immer nicht so gut, aber erlebt habe ich es. Zeit in der Nähe Jesu hat immer wieder einen gnädiges, neues Licht auf mich und auf meine Umstände geworfen. Auch andere Menschen erscheinen in einem neuen Licht. Darum bete ich immer wieder, weil es mich verwandelt, weil es uns verwandelt. Darum, egal welche Fehler und Sünde wir begangen haben, immer zu Jesus kommen, immer zu Jesus kommen. Wenn du denkst, du hast die Gesetze, du hast die Gebote, du hast die Worte betreten und nicht beachtet, das kann vernichten sein, gefühlt vernichten sein. Sein Selbstwertgefühl, ne, das eigene Selbstwertgefühl kann so am Boden sein. Aber immer merken wir uns, vor Gott komm, schließ die Augen, geh auf die Knie, leg dich auf den Boden und bleibe, bis Gott seine Gnade dir zeigt, bis sein Heiliger Geist dir Vergebung zuspricht. Bitte um Vergebung, auch wenn du das Gefühl hast, du bist verstockt noch. Bete und er wird dir seine Gnade geben. Aber es gibt keinen anderen Ort, wo du von da unten wieder hochkommen kannst. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt niemand und nichts. Verdrängen führt nur dazu, dass Zeit vergeht. Wertvolle, wunderbare Zeit, die uns sozusagen beraubt wird. Warte nicht lange, komme zu Jesus, damit du neue Vergebung, damit du neue Freude an ihm hast. Und er wird dir die Kraft geben, den Weg weiterzugehen. Und er vergibt gerne. Paulus betont, dass diese Umgestaltung sein Werk ist. Wir willigen in diese Verwandlung ein, sind dankbar dafür und wissen, dass dies das Beste, was uns passieren kann, ist. Vielleicht bist du müde geworden von den vielen Versuchen, dich zu ändern. Sei du selbst, sei ehrlich mit dir selber. Verdränge nicht die Realität, die Wirklichkeit deiner selbst. Jesus kann sowieso keine Beziehung haben zu dem Menschen, der du gerne sein möchtest, zu deinem Ideal. Er kann nur eine Beziehung haben zu dir, mit allem, was du bist und was du nicht bist. Vertraue darauf, dass Gott deine Pflichterfüllung allein nicht begeistert. Er sieht dich voller Gnade an, darum sei auch gnädig mit dir, mit dem, was du bist und was du nicht bist. Sei auch mit anderen gnädig. Er verwandelt dich in das gnädige und wunderbare Bild, das er von dir hat. Er ist treu und er wird das machen. Geh davon aus, dass die Stolpersteine in deinem Leben von Gott als Bausteine gebraucht werden. Lehne sie nicht ab. Schlage tiefe Wurzel in Christus. Das wird dich verwandeln. Vielleicht verdunkelt Gesetzlichkeit deine Lebensfreude und deine Freude an Gott. Gott freut sich an dir und lass das den Grund deiner Freude sein. Lebe von dieser Freude, die Gott an dir hat. Lebe von allem, was Gott dir in Christus schenkt. Wohlwollen und Annahme, Offenheit und Gunst. Und deine Freude wird immer größer werden. Amen.